Guten Morgen. Genau, ihr habt schon gehört, warum ich hier stehe. Jürgen und ich, wir wurden in der Vergangenheit immer mal wieder verwechselt und auch für Brüder gehalten. Und wir hatten eigentlich gedacht, vielleicht fällt das gar nicht auf. Jetzt hat Olli das schon verraten, aber keine Sorge, ihr werdet das gar nicht merken. Wir sind hier mitten in einer Predigtreihe. Heißer Sommer, heiße Fragen. Da ist ein kleines Missverständnis unterlaufen. Das heißt, also heißer Sommer können wir überhaupt nicht mit dienen im Moment. Ich weiß nicht genau, was die Gemeindeleitung sich dabei gedacht hatte. Aber heiße Fragen haben wir jede Menge. Und wir steigen heute in die Frage ein. Am Anfang war der Knall? Fragezeichen. Und hierbei geht es natürlich um die Entstehung der Welt. Der Ursprung von allem, von das, was ihr seht, was um uns herum ist. Wie ist diese Welt entstanden? Das ist unsere Fragestellung. Man merkt, dass es auf den Urknall anspielt. Das ist eine Theorie, die eigentlich auf Georges Lemaître zurückgeht. Wahrscheinlich Franzose, so wie er klingt. Und er hat beobachtet, oder man kann feststellen, dass das Universum sich weiter ausdehnt. Und wenn man schlau ist, kann man sich natürlich denken, wenn das Universum sich ausdehnt, dann und man reist in der Zeit zurück, dann wird es immer kleiner. Und er hatte eben die Theorie, dass es einen zentralen, komprimierten Anfang gab, den Urknall, aus dem heraus dann alles entstanden ist. Urknall an sich meint dabei keine Explosion im eigentlichen Sinne, sondern einfach der Start, der Beginn von Raum, Materie und Zeit. Also alles das, was wir heute sehen. Letztlich geht es gar nicht so sehr um den Urknall heute, sondern natürlich um das Spannungsfeld, was dahinter steht. Spannungsfeld, Schöpfung, Evolution. Das ist unsere Fragestellung. Jürgen hatte das in den letzten Predigten immer so positionsmäßig gegenübergestellt. Ich führe die Tradition mal fort. Also es wäre möglich, dass du die eine Position einnimmst und sagst, ich glaube 1:1 und Wort für Wort an die Schöpfung, das, was in der Bibel aufgeschrieben wurde, ich glaube, das ist wahr. Oder die Position 2 am anderen Ende der Skala ist, das, was ich in der Schule gelernt habe, was in den Schulbüchern steht, was in den Lehrbüchern steht, die Evolutionstheorie, das ist alternativlos. Wie kann man da etwas dagegen behaupten? Und wenn ich von Evolutionstheorie spreche, dann meine ich in diesem Fall die Höherentwicklung von Organismen durch Mutation und Selektion. Das nennt man Makroevolution, also es entsteht etwas Höheres, etwas Besseres. Dagegen gibt es auch die Mikroevolution, das bedeutet, Arten passen sich an ihre Umwelt an. Das sind auch geringe Veränderungen, aber die sind eben nicht zur Höherentwicklung, sondern zur Anpassung. Diese Mikroevolution steht gar nicht zur Frage, steht gar nicht zur Debatte, das ist bewiesen. Aber diese Position meint also Makroevolution. Es gibt bei so zwei Punkten, die extrem auseinandergehen, meistens den weisen Mittelweg. Es gibt eine Position noch, die von vielen Christen vertreten wird, die befindet sich tatsächlich so ein bisschen zwischen diesen beiden Endpunkten. Das ist die Theorie der theistischen Evolutionslehre. Theistische Evolutionslehre klingt schon so ein bisschen an, da steckt Gott mit drin. Und das meint, dass Gott den Evolutionsvorgang angestoßen hat und ihn dann über Jahrmillionen von Jahren irgendwie so gelenkt hat, dass wir da ankommen, wo wir jetzt sind. Und wie gesagt, oft ist es der weise Weg in der Mitte, aber ich halte von dieser Position in der Tat gar nichts und denke auch, dass sie sowohl falsch als auch theologisch völlig unhaltbar ist. Leider kann ich darauf nicht näher eingehen. Wenn du sagst, hey, das war eigentlich so meine Auffassung bisher, theistische Evolution ist doch klar, kommt gerne auf mich zu nach dem Gottesdienst. Aber ich glaube, das ist nicht haltbar. Wenn man also diese zwei Positionen hat, Schöpfung oder Evolution, dann wird man sich, wird man merken, dass es zwei grundverschiedene Weltanschauungen sind, die dahinter stecken. Sie haben aber was gemeinsam. Gemeinsam haben sie das Material, worauf sie zurückgreifen, die Daten. Also alles, was wir beobachten können, ist das gemeinsame Material. Dazu gehören die Fossilien. Das ist ein Einblick in ausgestorbene Tierarten. Dazu gehören die lebenden Tiere natürlich, die man heutzutage beobachten kann. Dazu gehören Gesteinsschichten, alles, was die Geologie beschäftigt. Dazu gehören Schriftstücke aus vergangenen Jahrhunderten, archäologische Funde und vieles, vieles mehr. Natürlich auch viele wissenschaftliche Experimente, die man machen kann. Also ein riesen Fundus an Daten, der uns zur Verfügung steht. Und beide Positionen, von denen wir hier sprechen, greifen auf diese Daten zurück. Aber die entscheidende Sache ist, die Daten sagen nichts darüber aus, wie sie gedeutet werden müssen. Das heißt, die Daten entscheiden nicht, welche Theorie richtig ist. Und das ist so ein bisschen vergleichbar mit Baumaterial. Ihr kennt das, wenn ihr ein Haus baut oder so, dann braucht man verschiedene Baumaterialien. Die Baumaterialien an sich entscheiden allerdings nicht darüber, was für ein Haus daraus entsteht. Das heißt, es kann können ganz verschiedene Gebilde daraus entstehen, aus den gleichen Materialien, und so ist das hier auch zu verstehen. Ganz viele Daten und verschiedene Theorien, die darauf aufbauen. Und immer, wenn es um die Vergangenheit geht, haben wir das Problem, wir können es nicht mehr beobachten. Ja, das, was uns an Daten vorliegt, sagt erstmal nicht klar, wie es dazu gekommen ist. Das heißt, man kann es nicht beobachten. Und die Wissenschaft ist darauf angewiesen, dass in diesem Moment Ideen, Vermutungen herhalten müssen, die man zu einer Theorie verdichtet. Und so ist es eben auch mit der Evolutionstheorie, die einfach eine Theorie ist, als auch mit der Schöpfungstheorie, wobei ich das nochmal kurz erklären will, dass die Schöpfungstheorie eben auch von Naturwissenschaftlern sehr naturwissenschaftlich betrachtet wird. Die sagen also nicht einfach nur, okay, lies doch mal die Bibel, dann weißt du Bescheid, sondern es gibt viele Naturwissenschaftler, die einen lebendigen Glauben an Gott haben und die sagen, man kann auch diese Daten sehr naturwissenschaftlich deuten und sie für die Schöpfungstheorie einsetzen. Da fragt man sich natürlich, okay, wie kommen dann diese ganzen Fossilien zustande? All die Dinge, die auf eine lange, lange, lange Zeit der Erdentstehung hindeuten. Und da gibt es eigentlich ein zentrales Argument in der Theorie der Schöpfungstheoretiker. Das ist die Sintflut. Alle, die so ein bisschen Bibelfirmen sind, wissen, dass Gott eine große Sintflut, eine Überschwemmung schickte, die die komplette Erde überflutet hat. Und wenn man da ein bisschen näher in den Bibeltext einsteigt, merkt man, okay, da ist noch viel mehr passiert. Es wird von Vulkanen unter dem Wasser gesprochen. Es gab Vulkanausbrüche auf dem Land. Es gab Plattenverschiebungen, Plattentektonik und so weiter und so fort. Und anhand so eines umwälzenden, katastrophalen Ereignisses eigentlich, lassen sich viele der Daten auch sehr gut einarbeiten in eine wissenschaftliche Schöpfungstheorie. Gut, wir sind also angewiesen auf unsere Daten, auf unser Material und kommen zu der Frage, welche Weltanschauung legen wir zugrunde, um diese Daten zu deuten. Und die zwei großen Weltanschauungen, also der größte Faktor, der sie unterscheidet, ist einfach, glaube ich an einen Gott oder glaube ich nicht an Gott? Und je nachdem, wie diese Antwort ausfällt, werde ich zwei ganz verschiedene Theorien entwickeln müssen. Es gibt einen schottischen Anatomen, der ist schon eine Weile tot, der hat mal relativ treffend zusammengefasst. Die Evolution ist unbewiesen und unbeweisbar. Wir glauben aber daran, weil die einzige Alternative dazu der Schöpfungsakt eines Gottes ist. Und das ist undenkbar. Evolution ist die Antwort, wenn wir Gott ausklammern. Das heißt, die Prämisse, dass es keinen Gott geben kann, liegt dem zugrunde. Letztlich hat sie auch eine ziemlich stabile, fundierte Theorie auf die Beine gestellt, die aber auch Glauben erfordert. Es gibt viele Punkte in dieser Theorie, die Glauben erfordern, weil man es sich einfach nicht vorstellen kann, dass etwas aus dem Nichts heraus entsteht und sich so hoch entwickelt aufgrund von Zufall. Man könnte jetzt natürlich eine ausladende, umfangreiche Argumentationsschlacht beginnen. Wer sich so ein bisschen mit den Themen schon beschäftigt hat, der weiß, dass da Bücher ohne Ende geschrieben wurden. Es gibt ganz viel Material, was man sich zugute führen kann und wo man schauen kann, okay, was spricht eigentlich für die Evolutionstheorie? Was spricht dagegen? Was spricht für die Schöpfung? Was spricht dagegen? Aber ich habe gedacht, ich kann das nicht bieten heute Morgen, dafür ist die Zeit auch zu kurz. Ich nehme mir einen Punkt heraus, der für mich eine entscheidende Bedeutung hat. Und das ist die Frage, woher kommt die genetische Information? Information ist überall. Wir alle werden mit Informationen bombardiert, den ganzen Tag, in erster Linie durch Sprache. Ich bombardiere euch hier die ganze Zeit mit Informationen. Die einen können sie noch aufnehmen, den anderen ist schon zu viel. Wir sind im Straßenverkehr, wir sehen Straßenschilder, wir sprechen mit Gestik und Mimik, alles Informationsübertragung. Eine Ampel zum Beispiel, ja, eine Ampel bringt mir eine Information. Aber jede Information ist im Grunde genommen nur etwas wert, wenn es dazu einen Code gibt, wie ich diese Information zu deuten habe. Beispiel die Ampel. Wenn die Ampel rot sagt, heißt das stehen. Wenn die Ampel grün sagt, heißt das gehen. Das lernen wir schon ganz früh. Wenn diese Ampel diese Bedeutung nicht zugesprochen bekommen hätte, hätten wir das totale Chaos auf den Straßen. Es würde nichts funktionieren. Eine Ampel wäre sinnlos, wenn sie nicht diesen Code hätte. Rot gehen, grün, Entschuldigung. Kinder, ihr habt nichts gehört. Rot stehen, grün gehen. Und Informationen sind überall, natürlich auch in der Tierwelt, in der Pflanzenwelt. Vielleicht erinnert ihr euch an den Bio-Unterricht, wo es damals um den Schwänzeltanz ging. Von wem? Naja, genau. Ich würde ihn gerne vormachen, aber verzichte eigentlich drauf. Das möchte ich euch ersparen. Ja, Forscher haben Bienen beobachtet und stellten sich die spannende Frage, boah, wie können diese Bienen miteinander kommunizieren? Wie machen die das? Man hört irgendwie nichts außer Bzzz. Und man ist letztlich darauf gekommen, und das hat wirklich Jahre und Jahrzehnte gedauert, diesen Tanz, den die machen, zu entschlüsseln. Das heißt, es ist nicht einfach nur ein völlig sinnloses Gesumme und Rumgehopse da auf dem Bienenstock, sondern es hat eine tiefere Bedeutung und da steckt eine Information drin. Und dieser Schwänzeltanz der Bienen deutet darauf hin, in welche Richtung und in welcher Entfernung ungefähr die nächste gute Futterquelle ist. Das muss man als Bienenvolk wissen. Das heißt, dieser Tanz hat einen Code, aber ohne den Code bleibt die Information und die Bedeutung verborgen. Ich habe euch noch ein Beispiel mitgebracht. Was ist das? Ja, genau. Der Binärcode. Gibt es hier irgendwelche Freaks, die sagen können, okay, ich kann das sofort entschlüsseln? Ja, was steht da? Also, ich persönlich, ich bin da wirklich eine Nullnummer in sowas. Keine Eins. Und man braucht, um diesen Code zu verstehen, oder beziehungsweise um diese Zahlen zu verstehen, den Code, weil sie sonst keine Bedeutung machen. Ich lese da überhaupt nichts draus. Und ich denke, den meisten von euch geht es ähnlich. Wenn man einen Code hat, der kann so aussehen. Das hier ist eine Tabelle, wo jeder Buchstabe einen bestimmten Zahlencode zugeordnet bekommt. Und anhand dieses Codes könntet ihr das jetzt übersetzen, wenn ihr das schnell genug findet. Ich löse es auf. Die Antwort ist, wie könnte es sein? Jesus. Natürlich. Aber das Spannende ist natürlich, ohne den Code käme ich nicht an die Bedeutung der Zahlen. Oder ein anderes Beispiel. Gibt bestimmt jemand, der das lesen kann hier. Die meisten von euch gucken allerdings relativ fragend in die Gegend und wissen nicht, was da steht. Mir geht es auch nur so, weil ich eine Hilfe hatte. Und diese Hilfe ist in diesem Fall sowas hier. Mit einem Wörterbuch kann man eine fremde Sprache entschlüsseln. Das heißt, das ist mein Code, um die Bedeutung davon rauszufinden. Ich kürze das für euch ab. Es ist ein Vers, Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Mit anderen Worten, wer kein Russisch spricht und kein Russisch versteht, ist aufgeschmissen, wenn er das vor sich sieht. Hätte ja auch sein können, dass ich mir die Sprache ausgedacht habe, die Zeichen, wäre gar nicht hintergekommen. Und so ist es also auch an diesem Beispiel ganz klar, um an eine Information, die Bedeutung für mich hat, heranzukommen, brauche ich einen Code. Sonst wäre es nur eine bedeutungslose Abfolge von Buchstaben. Dazu gibt es einen Wissenschaftler, Dr. Professor Werner Gitt, haben bestimmt schon viele gehört. Er ist Informatiker und hat Naturgesetze zur Informatik aufgestellt. Und diese Naturgesetze, da gibt es einige von. Ich habe mal drei rausgegriffen, weil die schon alles aussagen, was wir wissen müssen. Das erste ist, es gibt keine Information ohne Code. Das heißt, immer wenn eine Information irgendwo gespeichert, übertragen oder verarbeitet wird, ist irgendein Codesystem erforderlich. Das zweite Grundgesetz wäre, es gibt keine Information ohne einen intelligenten und mit Willen ausgestatteten Sender. Bedeutet, der Prozess, dass eine neue Information entsteht, setzt voraus, dass da immer eine Intelligenz mit freiem Willen dahinter steht. Und das dritte Naturgesetz, jede Information, die am Ende einer Übertragungskette empfangen wird, kann so lange zurückverfolgt werden, bis man auf eine intelligente Quelle stößt. Man hat das ja immer wieder, man findet irgendwelche Relikte aus vergangenen Zeiten, Schriftrollen oder an Steintafeln, irgendwelche Zeichen. Und wie das heute so üblich ist, gezeichnet, Steffen Schön oder so, steht meistens nicht drunter. Man hat also eine Tafel ohne Autor. Wer käme auf den Gedanken, dass da kein Autor dahinter steckt? Das heißt, man verfolgt diese Daten so lange zurück, bis man an einen intelligenten Sender stößt, der das damals aufgeschrieben hat. Und wenn man ihn nicht finden kann, weiß man, es hat ihn trotzdem gegeben. Und dasselbe Prinzip, was wir hier jetzt dargestellt haben, anhand von vielen Beispielen für die Information und Bedeutung anhand von Codesystemen, dasselbe gilt auch für die biologische Information. Jeder weiß, wo diese biologische Information enthalten ist, das ist unsere DNA. Wer hat schon mal die Zellen seines Körpers gezählt? Oder hat eine Idee? Ruf mal rein, wie viele Zellen könnte ein Körper haben? Ja, noch eine Idee? Ja, also man merkt, man hat eigentlich überhaupt gar keine Ahnung von seinem Körper. So, ne? Wir bestehen aus Zellen, aber wissen gar nicht aus welchen und wir kennen sie nicht persönlich. Aber man schätzt, da sind die Schätzungen gehen wirklich weit auseinander, aber es gibt Schätzungen, dass der menschliche Körper bis zu 100 Billionen menschliche Zellen enthält. Das ist viel. Und jede oder fast jede dieser Zellen hat in sich einen Zellkern und innerhalb dieses Zellkerns befindet sich die DNA. Und auf dieser DNA ist die Erbinformation gespeichert. Und inzwischen ist man richtig weit dabei, das zu entschlüsseln, das zu synthetisieren und so weiter. Und man hat herausgefunden, dass in einem Gramm DNA, also das ist wirklich nur so ein mini bisschen, könnte man 2,3 Millionen Gigabyte speichern. Also wir alle kennen diese normalen Festplatten von Trextor und was weiß ich. Wenn wir da 500 Gigabyte drauf haben, sind wir ja schon voll glücklich. Und damit kommen die meisten auch ziemlich weit. Und jetzt 2,3 Millionen auf einem Gramm, das ist eigentlich unvorstellbar für uns. Es gibt noch einen anderen Vergleich. Stellt euch eine Stecknadel vor und ihr kennt alle handelsübliche Stecknadel mit diesem kleinen Stecknadelkopf. Stellt euch vor, dieser Stecknadelkopf wäre oder bestünde aus DNA. Diese DNA-Menge würde ausreichen, dass man darin 15 Billionen Taschenbücher abspeichern könnte. Total gut, ne? Für euer E-Book oder so. Würde man die auf die Bewohner, alle Bewohner der Erde verteilen, diese Bücher, dann würde am Ende jeder Bewohner 2143 Bücher bekommen. Und das alles nur aus einem Stecknadelkopf voller DNA. Warum erzähle ich euch das? Ist total cool, darüber zu staunen. Ich mag das, ich genieße das, wenn ich sowas lese. Aber es ist einfach auch genial, wie komprimiert und völlig unerreichbar für uns Menschen das bisher ist, was dort angelegt ist. Wenn man sich das ja näher anguckt, kennt ihr alle noch die Doppelhelix. Bio lässt grüßen. Die Doppelhelix ist diese Spirale, besteht aus Phosphat- und Zuckermolekülen und dazwischen ordnen sich Basen an. Das sind die vier Basen, Könnt ihr ablesen, ich tue es auch lieber, bevor ich sie nicht mehr weiß. Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin. So, die stehen immer gepaart gegenüber, wobei sich immer nur zwei von denen vertragen. Man kann also diese vier Basen als Buchstabenabfolge nehmen, ja, A, C, G, T. Und in dieser Buchstabenabfolge steckt die gesamte Information, die nötig ist, um euren Körper, euren Organismus aufzubauen, zu steuern, zu erneuern und nicht nur eure Körper, natürlich auch von Tieren, Pflanzen und so weiter. Das heißt, wir haben ein Problem mit den dargestellten Grundgesetzen der Informatik. Müssen wir sagen, wie können denn diese Basen Informationen darstellen, wenn sie zufällig entstanden sind? Es wäre eine völlig wahllose Abfolge von Buchstaben, ja, immer dasselbe in verschiedenen Anordnungen. Wie kann daraus eine Information mit Bedeutung entstehen? Um wirksam sein zu können, muss es also eine Bedeutung geben, die von außen auf diese DNA zugesprochen wurde. Man hat inzwischen den Code so weit entschlüsselt, dass man weiß, immer drei Basenpaare bilden zusammen die Information für eine bestimmte Aminosäure. Das heißt, Aminosäure ist ein sehr wichtiges Element in unserem Körper. Und immer drei Basen bilden also die Information. Aber wer hat diese Information denn dort hineingelegt? Eine Buchstabenfolge selbst hat diese Information nicht. Es wird also ein genetischer Code benötigt, der nur von einem intelligenten Urheber kommen kann. Gut, das war der recht biologische Teil. Jetzt erinnern wir uns, wir sitzen eigentlich in der Kirche, nicht im Biounterricht. Und kommen mal zu dem wirklich Wichtigen und fragen uns, hey, was hat das jetzt aber mit mir zu tun und was hat das mit Gott zu tun? Und dazu habe ich den nächsten Punkt überschrieben mit am Anfang war das Wort. Wenn wir also sagen müssen, es gibt einen Schöpfer, ansonsten kann keine Information da sein, bietet sich natürlich an, in die Bibel zu schauen, wer dieser Schöpfer ist. Wir kennen die Schöpfungsgeschichte alle, aber wir kennen auch einige mehr Bibelstellen, die etwas darüber aussagen. Und ich habe hier mal den Vers aus Johannes 1, beziehungsweise die Verse 1 bis 3 mitgebracht. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Und jetzt gibt es ja so eine Formulierung, der, der das Wort ist. Und das deutet darauf hin, dass es hier tatsächlich nicht einfach um ein Wort geht, sondern um eine Person. Und die nächsten Verse geben darüber Aufschluss, dass mit dieser Person Jesus Christus gemeint ist. Man könnte das also einmal umformulieren, indem man das Wort ersetzt durch Jesus Christus. Und dann würde da rauskommen, am Anfang war Jesus Christus. Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Jesus war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Und damit komme ich eigentlich zu der Beantwortung der Ursprungsfrage. Am Anfang war der Knall? Und ich sage nein, am Anfang war das Wort. Am Anfang war Jesus Christus. Habe ich da ein Amen gehört? Und die Bibel bezieht eigentlich sehr klar Stellung dazu, wie die Erde entstanden ist, nämlich durch einen Schöpfungsakt Gottes. Und dennoch bleibt es eine Glaubensfrage. Die Wissenschaft wird, glaube ich persönlich, niemals den endgültigen Beweis bringen können, wie die Erde entstanden ist. Es wird uns niemals so klar vor Augen geführt werden können, weil es um Vergangenheit geht. Und Hebräer 11, Vers 3 betont das auch nochmal. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Amen. Und wenn wir jetzt einen Blick auf die großen Fragen des Lebens werfen, die ihr alle kennt. Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn des Lebens? Dann frage ich mich, welche Antworten kann hier eine Theorie bieten, die völlig ohne Schöpfer auskommt? Ja, was wären wir? Wir wären irgendeine notwendige oder auch nicht notwendige Zwischenstufe in einem Prozess der ewigen Höherentwicklung. Streng genommen muss man sagen, wir wären eigentlich nur dazu da, um zu sterben, um denen Platz zu machen, die stärker sind. Das ist die Evolutionstheorie. Wir wären reine Zufallsprodukte. Jacques Monod ist ein Biologe, der hat seine ganz eigenen Worte dafür gefunden. Der Mensch muss seine totale Verlassenheit, seine radikale Fremdheit erkennen. Er weiß nun, dass er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen. Es ist keiner da, der sich dafür interessiert, was du durchmachst. Das ist die traurige Einsicht und ich glaube, dass mancher Wissenschaftler sich damit auseinandersetzt und sich fragt, die Evolutionstheorie, wohin führt die uns, wenn wir die Sinnfrage stellen? Und ein anderer Wissenschaftler, es war ein Universitätsprofessor aus St. Petersburg, tätig im Gebiet der Astronomie, der macht in den 90ern eine Aussage, die auch eigentlich von dieser Lehre herkommt, aber in einer anderen Schlussfolgerung endet. Ich habe in meinen wissenschaftlichen Forschungen nach einem Sinn des Lebens gesucht, dort aber nichts gefunden, dem ich vertrauen konnte. Die Wissenschaftler um mich herum fühlen dasselbe Vakuum. Als ich innerhalb meiner astronomischen Arbeit in die Weite des Universums schaute und gleichzeitig die Leere in meiner Seele wahrnahm, da spürte ich, dass es doch einen Sinn des Lebens geben muss. Als ich dann eine Bibel in die Hand bekam und darin zu lesen begann, da füllte sich mein inneres Vakuum. Ich habe Jesus als meinen persönlichen Erlöser angenommen und auf diese Weise wahren Frieden, Trost und innere Erfüllung gefunden. Ja, wir haben hier zwei Wissenschaftler, die eigentlich beide von gleichen Ursprungspunkt kommen, wo sie sagen, okay, ich untersuche das, was an Daten und Material vorhanden ist, aber die am Ende zwei verschiedene Schlussfolgerungen ziehen und die am Ende zwei ganz verschiedene Weltanschauungen haben. Und ich glaube, dass es uns schnell so gehen kann, dass wir uns fühlen wie dieser Jacques Monod. Ja, wenn du dich so fühlst wie Jacques Monod, keiner interessiert sich, was mache ich hier? Was ist das für ein Sinn, dass dieses Leben hat? Ja, dann will ich dir zurufen, du bist kein Zufallsprodukt der Evolution. Du bist ein Geschöpf Gottes. Und du bist von Gott geliebt. Du bist in unendlicher Liebe und mit unendlichem Wert ausgestattet. Du bist erschaffen im Bilde Gottes. Und das ist sowas von unabhängig davon, was du leistest. Es ist sowas von unabhängig davon, was du besitzt. Es ist sowas von unabhängig davon, wie du aussiehst. Du bist und bleibst ein wertvolles, geliebtes Kind Gottes. Und ich meine, wenn es einen Schöpfer gibt, dann muss er doch ein Ziel mit uns haben. Das war ja nicht reine Zeitvertreibung, dass er irgendwann mal sagte, komm, ich mache Menschen und dann lasse ich die da vergammeln. Gott hat ein Ziel mit dir. Mit dir ganz persönlich. Und sein sehnlichster Wunsch ist es, mit seinen Geschöpfen in Beziehung zu treten. Sein Wunsch war es, deswegen hat er uns im Bilde Gottes geschaffen, dass wir freie Wesen sind, die sich dafür entscheiden können, ihn zu lieben, in eine Beziehung mit ihm zu treten. Und wenn du dahin kommst, zu glauben, okay, es muss einen Schöpfer geben, wie könntest du diesem Schöpfer seinen Wunsch ausschlagen und sagen, ich will nicht in meiner Bestimmung leben? Christus hat den Weg frei gemacht. Das ist etwas, was wir alle wissen, aber Kolosser 1 bis 15 bis 17 betont das nochmal und ich will es vorlesen. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Christus ist das Ziel. Und wenn wir weiterlesen in den Versen 19 bis 20, dann finden wir heraus, wie wir in diese Beziehung zurückkommen können. Denn Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm, also in Christus, zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Und ich glaube, wenn wir uns diese großen Fragen des Lebens nochmal stellen und das vor dem Hintergrund stellen, dass es einen Schöpfer gibt, dann kann man diese Frage nur dann zufriedenstellend beantworten. Ich meine, woher komme ich? Die Antwort ist klar, Gott hat mich geschaffen. Was ist denn der Sinn meines Lebens? Die Antwort ist klar, deinem Schöpfer in die Augen zu sehen und zu sagen, ich bin dein geliebtes Kind, ich möchte mit dir in einer Beziehung leben. Und wohin gehe ich? Und das ist die Antwort, die nur du geben kannst. Die Sünde hat diese perfekte Schöpfung, die Gott sich ausgedacht hat, ein Stück weit kaputt gemacht. Diese Schöpfung ist eine gefallene Schöpfung, weil der Mensch sich dagegen entschieden hat, mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Und die Beziehung zu Gott dementsprechend durchbrochen wurde. Aber Jesus hat den Weg wieder freigemacht. Er ist der Weg zurück zu Gott, zurück in die Beziehung mit ihm, zurück dorthin, wo unsere Bestimmung liegt. Und das Einzige, was wir letztlich tun müssen, ist, die ausgestreckte Hand, die er uns hinreicht, in Glauben anzunehmen. Und wir haben, oder es ist ja üblich hier, dass wir Menschen dazu einladen, das zu tun. Und dazu will ich auch heute Gelegenheit geben. Wenn du den Glauben hast, dass es einen Schöpfer gibt, aber du bist noch nicht mit ihm wieder im Reinen, du bist noch nicht mit ihm in einer Beziehung, das heißt, du lebst außerhalb deiner Bestimmung, dann will ich dich einladen, hey, zu sagen, ich will diese Hand nehmen, ich will zurück in diese Bestimmung, ich will dieses Vakuum füllen. Und wenn du das tun willst, dann kannst du gleich, wenn ich Bescheid sage, deine Hand heben und dann werden wir zusammen als ganze Gemeinde ein Gebet beten, wo das rüberkommt, die Beziehung zu Gott wiederherzustellen und den Sinn des Lebens zu erfahren. Steht dazu bitte auf. Wenn jemand hier ist heute, der sagt, hey, eigentlich, wenn ich mich so umgucke, kann es nur einen Schöpfer geben. Und wenn du sagst, okay, Schöpfer, ja, aber ich habe keine Beziehung zu ihm und willst diesen Schritt gehen und sagen, ich will diesem Schöpfer entgegentreten, die Hand einschlagen, ich will, dass meine Schuld vergeben wird, dann heb einmal die Hand, melde dich einmal so deutlich, dass ich es sehen kann. Okay, vielen Dank. Dann lasst uns zusammen dieses Gebet beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Danke für einen neuen Anfang, für ein ewiges Leben mit dir, Jesus. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin frei und mir wurde alles vergeben. Amen. Amen.